Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Hallihallo. Ultra Lativ. Medienkritik auf YouTube.
Deutlich intensiv. Herkunftssendung von Tatverdächtigen in den Medien.
Nicht intensiv. Genug. Niederlage von Sky im Poker um die Champions League.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute von Carsten Schmidt, dem CEO von Sky Deutschland. Er und sein Pay-TV-Sender haben im aktuellen Bieterwettbewerb um die Champions League-Übertragungsrechte eine dicke Niederlage einstecken müssen, denn ab der Saison 2021-2022 teilen sich Amazon und DAZN die Übertragungsrechte. Dazu sagte Sky-Chef Carsten Schmidt heute gegenüber den Kollegen von DWDL, Zitat: Bis zum letzten Moment des Prozesses haben wir intensiv um die Verlängerung der UEFA Champions League-Rechte über den Sommer 2021 hinaus bemüht. Wir haben eine ökonomisch klare und verantwortungsbewusste Sicht auf den Wert von Sportrechten. Auch im Sinne unserer Kunden waren wir aber nicht bereit, über den hohen Wert, den wir diesem Recht beimessen, hinauszugehen.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
Ja, obwohl ich ja kein Sky-Gucker bin, dachte ich so, uiuiui, das ist schon echter Paukenschlag, denn zum ersten Mal seit 20 Jahren wird es bei Sky damit keine Champions League mehr geben. Die Fußball-Königsklasse, die gehört jetzt den Streaming-Diensten. Und da kann man natürlich schon verstehen, dass Carsten Schmidt da enttäuscht, resigniert und auch besorgt ist. Aber es könnte noch schlimmer kommen, ne? Denn im kommenden Jahr, da werden auch die Bundesliga-Rechte neu vergeben. Und auch hier ist ja mit einem starken, ja und vielleicht für Sky dann auch zu starken Angebot aus dem Streaming-Dienstlager durchaus zu rechnen. Für Sky könnte das kommende Jahr 2020 also ein echtes Schicksalsjahr werden. Ich finde, für alle Verfechter des Free-TVs, da gibt es ja noch so einen kleinen Lichtblick. Das ZDF, das wird künftig immerhin das Finale live zeigen und soll sich auch Rechte für die Zusammenfassung gesichert haben. Was für mich ja so am Ende bleibt, ist irgendwie doch die Frage, was ist jetzt eigentlich denn der tatsächliche Wert von Sportrechten? Wo setzt man da Grenzen und wo sind Grenzen der Kommerzialisierung? Ich glaube, so wie es aussieht, sind diese jedenfalls noch lange nicht erreicht.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien, das porträtierende Medienmagazin.
Ich glaube, über eine Sache brauchen wir nicht diskutieren, dass Medien gut daran tun, wenn sie sich gut erklären. Also wie sie funktionieren, warum sie so berichten, wie sie berichten.
Ja, zum Teil übernimmt diese Aufgabe ja auch der Medienjournalismus, egal ob jetzt auf Medienseiten, in Zeitungen, in Radiosendungen, wie zum Beispiel in dieser hier. Und vereinzelt gibt es ja auch Fernsehformate, wie zum Beispiel Zapp im NDR. Klar, Medienjournalismus bewegt sich dabei ja immer auch so ein bisschen zwischen Kollegen, Schelte und Eigen-PR, aber die Funktion des Erklärens und manchmal auch die Funktion des Finger in die Wunde legens, die ist schon wichtig.
Ja, und da liegt natürlich auch eine Frage auf der Hand. Wer macht das für neue Medien oder für soziale Netzwerke? Da gibt es ja nicht wenige Medienblogs, aber wenn wir mal ehrlich sind, die begleiten doch eher vor allen Dingen traditionelle Medien. Wir wollen euch heute einen Social-Media-Kanal vorstellen, der genau das macht. Medienkritik über YouTube und das Netz eben auf YouTube.
Wir haben euch ja in der letzten Woche schon versprochen, dass wir euch ab jetzt regelmäßig hier ein paar Köpfe hinter bestimmten Social-Media-Accounts vorstellen. Und zwar die, ja, die ihre Accounts für einen besonderen Zweck einsetzen, einen konstruktiven, einen, der der Gesellschaft hilft, statt irgendwelche Gräben noch tiefer werden zu lassen.
Tja, und egal, ob wir sie jetzt irgendwie Social-Media-Heldinnen, Helden oder Sinfluencer, wie von euch vorschlagen, nennen, diese Personen stellen auf jeden Fall etwas Tolles auf die Beine. Wie den YouTube-Channel Ultralativ. Mitgründer und Kopf dahinter ist Finn Kröger. Er ist uns jetzt live aus Kiel zugeschaltet. Moin, Finn.
Hallo, na, dankeschön.
Ja, ich glaube, vor 3 Jahren ging es bei euch los, ne? Warum habt ihr gesagt, hey, wir brauchen jetzt Ultralativ?
Oh, das war, also was wir immer sagen, wenn wir irgendwie erklären, was dahinter stand, ist, dass wir sagen, dass das aus Frustration geboren wurde. Und ich finde, Frustration ist so ein negatives Wort, aber es ist eigentlich so für so viel Positives verantwortlich, weil ich irgendwann, kurz nachdem ich mein Studium begonnen hatte, in der Mensa meiner Uni saß und durch Twitter gescrollt bin und gesehen habe, was die Lochis, die damals noch groß im YouTube-Game waren, für Vorschaubilder, für ihre Videos gemacht haben. Und das hat mich sehr frustriert, zu sehen, was die für Vorschaubilder gemacht haben. Und so habe ich meinen Kollegen Paul angeschrieben, mit dem ich auch das Abitur gemacht habe. Und habe dem geschrieben, ey, wir wollten schon seit Ewigkeiten mal irgendwas zusammen machen. Wollen wir nicht das jetzt irgendwie zum Thema machen und erklären, warum das so gemein ist, so diese Clickbait-Mechaniken und sowas zu nutzen?
Und dann habt ihr das einfach gemacht.
Ja, dann haben wir, also wir haben nicht direkt angefangen, wir haben ein bisschen Zeit ins Land gehen lassen, haben uns erstmal ewig lang überlegt, wie wollen wir denn heißen. Und um die Frage, die wahrscheinlich kommt, vorwegzunehmen, ich habe keine Ahnung, was ultralativ bedeutet. Also es hat irgendwie keinen übergeordneten großen Sinn.
Hätten wir auch nicht gefragt.
Ja. Also okay, na gut. Wir haben einfach irgendwann gesagt, das Wort ist irgendwie lustig und das lässt sich irgendwie, das kann man sich gut merken, dann nehmen wir das jetzt halt einfach in Ermangelung an Alternativen. Und ich glaube, es hat so 3-4 Monate gedauert, dann haben wir wirklich angefangen.
Aber dieses Phänomen, was du mit den Vorschaubildern bei den Lochis gesehen hast und auch bei anderen YouTubern, ist ja auch eigentlich ganz interessant. Also ich meine, du hast es in dem Moment reflektiert, was ist das eigentlich, was macht das mit uns? Und das ist ja auch so ein Mechanismus, den man sich eigentlich von allen YouTube-Zuschauern irgendwie wünscht. Ich will jetzt nicht mit dem Wort Medienkompetenz kommen, aber wie hast du das beobachtet? Wissen die Nutzerinnen und Nutzer von YouTube, wie die Plattform genau funktioniert?
Das ist nämlich auch eine Sache, die ich mich gefragt habe. Ich bin davon ausgegangen, dass viele, gerade jüngere Zuschauer, das nicht so richtig wissen. Eben weil Influencer, wenn man sie jetzt so nennen möchte, oder allgemein so Internetpersönlichkeiten, natürlich so mit ihrer Authentizität und allem eine große Followerschaft generieren, die ihnen auch in vielen Fällen nachlaufen und so den Benefit of a Doubt geben. Und das halte ich für manchmal ein bisschen tückisch, weil die Leute dann tatsächlich häufiger den Fehler, weil sie sich selbst suchen. Dann wird halt irgendwas im Titel oder im Thumbnail suggeriert und die Leute sagen, ach lustig, ich habe eigentlich gedacht, du hast wirklich eine neue Freundin. Aber nein, das ist genau das, was suggeriert wurde. Das heißt, in gewisser Form wollte ich das so erwecken, dass sie auch gut und gerne mal Kritik nicht nur an sich selbst, sondern auch an den YouTubern üben können, die sie gucken.
Wenn du auch nochmal schaust, so grundsätzlich, was ist vielleicht sonst auch Nutzern häufig nicht so bewusst?
Ach, ganz viel. Also die Tatsache, dass YouTuber mit ihren Videos Geld verdienen, war tatsächlich vor ein paar Jahren für viele noch eine läutende Neuigkeit. Aber auch so Geschichten wie das zum Beispiel im Dezember, wir haben jetzt gerade Dezember, der CPM, also der die Übersetzung sozusagen von Klicks in Geld bei den YouTubern sehr, sehr stark ansteigt. Und das häufig erklärt, warum YouTuber auf einmal Adventskalender machen, also jeden Tag ein Video machen, eben weil höherer Output auch gleich mehr Geld bedeutet und dann plötzlich im Januar in den Urlaub fahren und da, weil da der CPM wieder abstürzt. Und das sind also Sachen, die den Leuten nicht bewusst sind und die sie einfach so, ja, nicht wahrnehmen, weil sie natürlich auch nicht kommuniziert werden.
Ganz ehrlich, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Ich glaube, ich hätte jetzt naiv gedacht und so, ach, ist doch schön, ich habe jeden Tag ein neues Türchen geöffnet oder so.
Ich meine, es ist ja auch nichts dran auszusetzen. Ne? Also das sagt ja nichts über die Qualität der Videos aus, aber es erklärt so ein bisschen, dass da natürlich auch sehr ökonomisch rangegangen wird. Und viele dieser Leute gehen natürlich sehr in ihrer Kommunikation an den Videos so heran, dass sie sagen, ja, ich mache das nur für euch, hey, ich habe da so viel Spaß dran und so. Aber dass da natürlich auch Marketing und Ökonomie und Wirtschaft dahinter steckt, das ist vielen Leuten nicht so richtig bewusst.
Du bist 24 Jahre alt, hast auch gerade schon gesagt, du hast Abi gemacht, du hast studiert. Auf jeden Fall hast du mal in einer Mensa gesessen. Ob du fertig studiert hast, wissen wir nicht. Aber was ist denn dein Background? Also nimm uns doch da auch nochmal so ein bisschen mit, um zu verstehen, woher du kommst.
Genau, ich habe das Abitur gemacht mit dem Leistungskurs Geschichte unter anderem. Das hat nicht so richtig viel dann später mit dem YouTube-Kanal zu tun gehabt, aber es war irgendwie das Attraktivste, was meine Schule angeboten hat. Und dann habe ich später Multimedia Production studiert. Das ist eigentlich, genau wie dieser Podcast, irgendwas mit Medien, nur halt der dazugehörige Studiengang. Man lernt alles irgendwie so ein bisschen. Also es geht so ein bisschen IT, so ein bisschen Medienwissenschaft, so ein bisschen, warum gibt es jetzt kaum noch VGA? Und das kriegt man irgendwie so alles, mir nichts, die nicht so ein bisschen vermittelt. Alles nicht zur Perfektion, aber alles ein bisschen, sodass man eigentlich alles auch nur YouTuber werden kann.
Meine ich ja.
Aber ich wollte gerade sagen, so, ach, von allem ein bisschen willkommen in unserer Welt. Aber wenn, das ist ja auch schon ganz interessant, okay, du hast gesagt, okay, da musste ich mich mal informieren, da gab es kein entsprechendes Angebot. Und dann ist halt einfach mit Ultralativ ein eigenes Angebot entstanden. Was ist denn so euer oder dein Ansatz oder vielleicht auch Anspruch bei der Medienkritik? Also wann bist du mit der Umsetzung eines Themas zufrieden?
Ich hab's, es klingt ein bisschen heuchlerisch, aber ich hab's ungern, wenn der Content nur existiert, weil irgendwo anderer Content existiert. Das ist auch eine Sache, die sich so ein bisschen gewandelt hat. Anfangs war das rein so reaktionärer Content. Also es gab irgendwo halt eben ein schlechtes Thumbnail oder sonst was und das hat man dann halt zum Thema gemacht. Mittlerweile geht das weniger in die Richtung, es kommen mehr so Themenkomplexe zum Thema und das finde ich relativ wichtig, dass man da halt eben ein Produkt abgibt, was sich auch selbst sehen lässt und nicht einfach nur dafür da ist, um sozusagen irgendein anderes Problem einzudämmen und so notdürftig irgendwie hingeklatscht wurde, sondern dass es eben halt auch noch selbst einen eigenen ganz normalen Qualitätsstandard hat.
Mittlerweile, da beschäftigt ihr euch bei Ultralativ ja auch nicht mehr nur noch mit YouTube, sondern auch grundsätzlich mit digitalen Kanälen. Wie entscheidet ihr denn eigentlich über neue Themen?
Eigentlich genau wie am Anfang, auch wieder mit Frustration. Also das sorgt natürlich so ein bisschen dafür, dass man die, dass man viele Themen auswählt, die einen, die erstmal großflächig negativ sind, was auch hin und wieder problematisch wird. Aber generell das, was einen selber interessiert und was einen auch selber frustriert und vielleicht auch nicht so richtig durchschaubar ist, sich trotzdem aber irgendwie wuppen lässt, das ist eigentlich das, was eine sehr hohe Chance hat, da thematisiert zu werden.
Wir hören auch nachher noch mal ein Video von euch ein bisschen rein im Ausschnitt. Aber lass uns mal auf den Kanal schauen. Ihr habt so 199.000 Subscriber. Die Videos sind in der Regel unter 10 Minuten lang. Und das Interessante ist, die sind visuell anders als so die typischen Influencer. Oder ich fand es schön, dass du gerade Persönlichkeiten-Videos an. Man sieht dich gar nicht. Man kennt deine Stimme, es gibt viele Animationen. Wieso machst du die Videos so, wie ihr sie macht?
Das größte Argument dafür, das so zu machen, war, dass man die Inhalte mehr im Vordergrund stehen haben will. Wir haben auch im Verlauf der 3 Jahre, die wir das jetzt machen, immer mal wieder mit anderen YouTubern gesprochen, die uns tatsächlich so ein bisschen dafür beneidet haben, dass wir das so machen, weil die auch gerne häufiger ernste Themen ansprechen würden, nur halt das dann vor der Kamera machen würden, weil eben ihr Gesicht zu sehen ist. Und die dann eventuell fürchten, dass die Leute viel oberflächlicher an die ganze Sache herangehen. Also dass die Kommentare dann nur daraus bestehen, ey, du hast da was zwischen den Zähnen oder was ist denn da mit deiner Strähne los und sowas. Und dadurch, dass wir uns selbst nie so richtig als Persönlichkeiten da in den Vordergrund rücken wollten, sondern halt eben sagen wollten, das ist das, was wir zu sagen haben, beschäftigt euch bitte damit. Das hat das eigentlich, und dass ich After Effects einfach ganz gut kann.
Jetzt sind ja 3 Jahre in YouTube-Zeiten eine ziemlich lange Zeit. Also wie haben sich denn eure Videos auch so in diesen 3 Jahren weiterentwickelt oder auch vielleicht die Art und Weise, wie ihr Geschichten und Themen erzählt und aufbereitet?
Ja, die eine Sache ist die ich schon erzählt habe, dass wir halt eben zuerst so relativ viel Content gemacht haben, der sich auf anderen Content fixiert. Also so hier ist dieses eine Video, das finden wir ganz blöd und das sind die Gründe, warum. Mittlerweile sind das halt eher generellere Themen. Die anderen Sachen sind, dass sie mittlerweile einfach technisch deutlich aufwendiger geworden sind. Früher bestanden die aus einer Hintergrundgrafik und die Sachen sind von rechts reingeflogen und unten wieder raus oder so. Und das war eigentlich alles. Und das hat sich dann mit der Zeit immer wieder erweitert. Ne? Man versucht sich natürlich auch in irgendeiner Form zu verbessern und die Sachen irgendwie mehr auszureizen. Und natürlich so die thematische Wahl. Also man erweitert einfach so ein bisschen den eigenen Scope. Wir haben zum Beispiel was gemacht zu einem Harry Potter Mobile Game, wo die Monetarisierung dieses Spiels einfach sehr, sehr große Schluchten sozusagen in der Mobile-Gaming-Branche aufgedeckt hat. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die wir ein Jahr oder anderthalb davor nicht mehr in Erwägung gezogen hätten.
Was hast du denn eigentlich in der Zeit so über Medien gelernt?
Ach, also unendlich viel. Also die erstmal, dass es ganz, ganz viele andere Leute gibt, die das auch machen. Also sowas wie Zap oder so war mir vorher überhaupt kein Begriff. Und dass YouTube selbst von außen immer gerne wie so eine große Familie wirkt. Von alle haben sich irgendwie lieb, alle kommentieren irgendwie gegenseitig unter ihre eigenen Videos und das ist irgendwie ganz toll. Dass aber hinter den Kulissen und mittlerweile seit so den letzten 1,5 bis 2 Jahren ist das auch mehr in die Öffentlichkeit gedrungen, aber dass viel hinter den Kulissen sehr viel, also so sehr Desperate Housewives mäßig, die Leute so ein bisschen Intrigen gegeneinander schmieden und irgendwie so Gräuel haben und das ist...
Ich hatte gerade das Wort rumgebitscht im Sinn. Ich weiß
ja,
ob ich
mir das so radiotauglich. Das hätte ich auch benutzen können, ja.
Ah, meine Güte. Und Finn, lass uns doch mal so ein bisschen auf die Themen von eurem YouTube-Channel schauen. Die Medienkritik in dieser Woche, die beschäftigt sich mit TikTok und der modernen Zensur. Hören wir doch da mal rein.
Im November diesen Jahres erreichte TikTok den 1 Milliarde Nutzermeilenstein. Es ist die am schnellsten wachsende soziale Plattform aller Zeiten, von der sich Musical.ly vor 2 Jahren für 1 Milliarde Dollar kaufen ließ und mittlerweile sogar von der Tagesschau bespielt wird. Aber so rekordverdächtig idyllisch wie die Inhalte auf der Plattform ist es vielleicht gar nicht um TikTok bestellt, denn TikTok gehört ByteDance, einem der größten chinesischen Unternehmen überhaupt. Und das verunsichert viele. Schließlich ist Chinas Einfluss auf die restliche Medienwelt schon lange kein Geheimnis mehr. Spätestens nach Blizzards Umgang mit Kritik an China auf einem ihrer Turniere ist klar, dass China es mit Meinungsfreiheit nicht ganz so genau nimmt.
So klingt ultralativ. Also Finn, wenn du auch jetzt mal, sag ich mal, gerade auf dieses aktuelle Thema schaust, also was hast du über TikTok gelernt, als du dich mit dem Thema befasst hast?
Ich habe sehr viel gelernt, weil das, was im Video schlussendlich gesagt wird, ist eigentlich nur ein Bruchteil von dem, was ich da so aufgearbeitet habe. Also ich habe einfach nur geguckt, was andere recherchiert haben. Aber viele Sachen davon sind halt diese Sachen, die TikTok halt so ein bisschen in so ein schlechtes Licht rücken. Das ist nicht nur diese Zensurmechanik im Sinne von, die Moderatoren kriegen verschiedene Kategorien, wo sie Videos einsortieren können, die dann verschieden viel Reichweite kriegen und das wird eventuell politisch ausgenutzt, sondern es ist halt auch solche Sachen, dass unter dem Vorwand des Cyberbullying-Prävention Moderatoren gesagt wird, dass sie potenzielle Mobbing-Opfer mal lieber irgendwie abstufen sollen, dass die nicht so viel geguckt werden, weil dann können ja weniger Leute draufkommen und entsprechend geringer ist das Mobbing. Das heißt, es ist ganz klares Victim-Blaming, beziehungsweise also das potenzielle Opfer wird da geschadet. Und ganz viele andere Sachen, sodass dass TikTok offenbar seinen Moderatoren sagt, ja, wenn er jetzt ein freizügiges Mädchen ist und du kannst nicht genau sagen, ob sie volljährig ist oder nicht, dann komm, dann ist sie volljährig. So, dass so ganz viele miese Sachen, die da irgendwie ans Licht gekommen sind, die ich am Ende nur noch aufzähle, weil es zu viel fürs Video wird. Aber also für das Thema schon sehr, sehr viel, ja.
Es ist auch wahnsinnig faszinierend. Also ich meine, du hast ja das da selber in dem Video gesagt, das ist, glaube ich, so die schnellste soziale Netzwerk-App-Plattform-Sache, die am schnellsten 1 Milliarde Nutzer erreicht hat. Und aber natürlich auch, glaube ich, am schnellsten sich so einer öffentlichen Kritik auch stellen muss. So, also das kam ja auch sehr schnell für die Plattform, das jetzt hier so zu beobachten. Aber vermutlich wird das auch ein tragendes Thema in den kommenden Monaten sein, dass man beobachtet, wie geht jetzt TikTok mit dieser Kritik um.
Ja, wie ist das? Darf ich auf eurem Kanal auf andere...
Immer.
Gut. Die Vice hat es, glaube ich, heute gemacht, vor irgendwie 2 Stunden oder so. Sebastian Meineck, den ich auch persönlich kenne, der hat eine Recherche gemacht, wo er sich selber einen TikTok-Kanal gemacht hat und da einfach mal über so China-kritische Themen gesprochen hat, als Journalist selbst gekennzeichnet. Und da wohl gerade, was die Hashtags angeht, irgendwann gar nicht mehr auftauchte und TikTok das als Bug gerechtfertigt hat. Was auch so, dann macht doch was dagegen, wenn ihr sowieso schon von allen Seiten der Welt irgendwie Kritik bekommt und Zensurvorwürfe und sonst was, dann kniet euch da doch mal bitte rein und ändert eure Prioritäten, damit ihr das irgendwie aus dem Weg räumen könnt, weil das wäre mir zumindest persönlich relativ wichtig, dass das nicht die Runde macht und dass die Leute mit ihren Vorwürfen da nicht bestätigt sehen, aber... Weiß nicht.
Ja, die Überschrift habe ich hier gerade gefunden. TikTok, ich habe China kritisiert, dann wurden meine Videos versteckt.
Ja, genau.
So, ja, kleiner Lektüre-Tipp noch am Rande. Aber lass uns auch gerne nochmal auf ein paar andere Themen der letzten Wochen anschauen. Interessanterweise hast du da so ein bisschen so typische Mechanismen, die in der Social-Media-Welt beobachten kann, auseinandergenommen. Sollten wir echt auch mal kurz drüber reden. So eine Sache, die auch, glaube ich, so ein kleines Medienköpfe-Problem ist, nämlich, dass alle sich total gerne verifizieren lassen wollen. Ja. Warum eigentlich? Und warum ist das vielleicht auch problematisch aus deiner Sicht?
Genau, die These, die ich sozusagen anfangs aufgestellt habe, das alles resultierte aus einem Brief, der an YouTuber ging, also an Leute, die über 100.000 Abonnenten haben, die sind vorher einfach so verifiziert worden, weil sie über 100.000 Abonnenten hatten, dass das in Zukunft nicht mehr so passieren wird und dass die ihren Bestätigungshaken verlieren werden. Und da war der Aufschrei von den YouTubern sehr groß, weil, was soll ich denn und ich brauche den und der ist mir mega wichtig und das ist ja voll gemein von YouTube. Und meine These war, was ist denn eigentlich euer Problem? Dieser Haken ist doch nur dafür da, damit sich niemand anderes als euch ausgeben kann. Das passiert sowieso vielleicht maximal einmal im Jahr. Also bitte stellt euch nicht so an. Der ganze Rest, der euch das für euch so wichtig macht, ist einfach nur so sozial aufgeladenes Bessersein. Und das war der Punkt. Über den Verlauf des Videos und über den Verlauf der Recherche stellte sich aber mehr und mehr raus, dass die sozialen Netzwerke, also vornehmlich Twitter, Instagram und YouTube, tatsächlich fest in die Plattform integrierte Vorteile für Leute mit diesem Bestätigungshaken haben, sodass es eben nicht nur einfach ein Identitätsschutz ist, sondern tatsächlich auch so eine Art Voraussetzung, um Twitter gerade so als Business oder die Plattform jeweils als richtiges Business zu benutzen.
Ein anderes Thema, mit dem du dich beschäftigt hast, Thema Dislikes. Hoffentlich nicht, weil du zu viele selbst bekommen hast.
Nee, das, auf die Kommentare sieht man sie ja nicht, das ist das Schöne.
Aber was ist so das, was dich bewegt bei dem Thema?
Dislikes sind was ganz Faszinierendes, weil sie, bei dem Video dreht es sich jetzt potenziell erstmal um die Dislikes bei Kommentaren, die sowieso nicht angezeigt werden und das Video stellt sich die Frage, warum. Aber Dislikes allgemein sind was ganz Faszinierendes, weil sie für viele Leute so eine Art Trotzreaktion sind. Weil, wenn wir ganz ehrlich sind, ein Dislike auf irgendein Video bringt dem Creator dieses Videos, zumindest wenn er das Video ernst meint, nicht wirklich was, weil er daraus keine Kritik ablesen kann. Er kann jetzt nicht sagen, warum findest du das jetzt doof? Es gibt ja keine Begründung dafür. Und in dem Sinne ist das eigentlich was höchst Unkonstruktives. Und das Video dreht sich eben darum, warum der bei den Kommentaren scheinbar nutzlos ist und wie es dazu gekommen ist.
Wenn wir jetzt mal so gemeinsam auf das Jahr zurückblicken. Ich glaube, jetzt hier so an so einem 12. Dezember kann man das schon mal so ein bisschen auch den Jahresrückblick machen. Was hatten wir da alles? Rezo, Uploadfilter, Leistungsschutzrecht, was willst du sagen? Wo haben vielleicht klassische Medien im Umgang mit diesen Themen nicht genug gemacht?
Ich würde tatsächlich sagen, bei dem Urheberrecht, weil ich das in den klassischen Medien selbst nicht so richtig stark wiedergefunden habe. Aber das ist natürlich auch so ein bisschen so dieses Filterblasending. Das ist natürlich gerade in meiner Bubble sehr, sehr groß gewesen, weil die Leute natürlich einerseits Ängste hatten, weil sie selbst YouTube machen, aber auch Ängste hatten, weil sie vornehmlich YouTube konsumieren und einfach allgemein Content im Internet. Und dass das da natürlich ein Riesenthema war und im Verhältnis dazu in Print und in Rundfunk verhältnismäßig viel. Ich habe aber tatsächlich eure Folge zu den Protesten geguckt und ich glaube, das war die einzige Folge, die ich gehört habe. Aber sie war sehr gut.
Das reicht ja dann. Lass uns doch auch nochmal so über eine andere Facette aussprechen, so das Thema Verantwortung der sozialen Netzwerke, die ja irgendwie auch was mit den Missständen, die ihr euch so anschaut, auch zu tun haben und eine Rolle spielen. Was würdest du sagen, also soziale Netzwerke, nehmen die ihre Verantwortung ernst, vielleicht auch ernst genug?
Das ist schwer zu sagen. Also ich würde soziale Netzwerke alle insgesamt nicht über einen Kamm scheren. Mhm. Also wenn ich würde jetzt zum Beispiel TikTok und Facebook ganz ausnehmen und sagen, die auf jeden Fall nicht. Gerade was so politische Werbung und sowas angeht, hat gerade Facebook immer wieder bewiesen, dass es denen offenbar völlig egal ist, was da für Werbung angezeigt wird. Hauptsache, sie haben dafür bezahlt. Und bei anderen ist es ein bisschen schwierig. Es gibt jetzt gerade diese Diskussion rund um COPPA, also das Kinderschutzgesetz in den USA, was jetzt auf YouTube angewandt werden soll, was es damit auf sich hat, ob dann eventuell Kinderkanäle irgendwie hinten rüberfallen, finanziell aufgrund des Kinderschutzes, des Jugendschutzes und all solche Geschichten. Ich würde aber sagen, die meisten sind bemüht, könnten aber mehr machen.
Ja, ich frage mich zum Beispiel auch so bei dieser Problematik mit den Empfehlungsmechanismen auf YouTube. Also wenn man da einmal in so einen Verschwörungsvideostrudel reingerät, kommt man da ja relativ selten raus. Da gab es ja auch hier und da sehr, sehr, ja, teilweise nachdenklich machende Berichte, die man in diesem Jahr lesen kann. Und wenn man sich da mal so anschaut, wer eigentlich von den sozialen Netzwerken in den letzten Monaten große Aufmerksamkeit bekommen hatte, seit Cambridge Analytica, Facebook, jetzt aktuell TikTok, haben wir gerade gesagt. Ich frage mich manchmal, ob wir uns nicht ein bisschen mehr mit YouTube beschäftigen müssten.
Ja, auf jeden Fall. Also gerade diese Geschichte mit diesem Empfehlungsstrudel, der dir immer radikalere Videos vorschlägt, egal ob sie jetzt politisch radikaler sind oder dann guckst du dir ein Video an, wo jemand Döner isst und im nächsten Video isst jemand einfach ein 2-Kilo-Döner. Also YouTube ist ja generell darauf programmiert, dass es dir Sachen vorschlägt, die dir noch mehr gefallen. Und das ist natürlich gerade im politischen Sinn relativ riskant und zeigt meiner Meinung nach auch, gerade wenn man mit Impfgegnern oder mit Verschwörungstheoretikern irgendwie ins Gespräch kommt, dass da Quelle Internet immer ein ganz gern genutztes Narrativ oder ein ganz gern genutztes Argument ist. Und ich glaube, YouTube hat das dieses Jahr auch irgendwann mal selbst angesprochen, dass das passiert und wollte das reduzieren. so richtig merkbar reduziert worden ist es nicht. Das Einzige, was ich wirklich selber gesehen habe, ist, dass sie mittlerweile unter Videos die Chemtrails oder irgendwas in der Art thematisieren, dass da drunter dann jetzt so eine kleine Textbox ist, die steht: Übrigens, Chemtrails ist eine Verschwörungstheorie, die darauf basiert, dass Kondensstreifen und so weiter.
Dann lass uns doch vielleicht nochmal auch so mit Blick auf das Thema gute Vorsätze, wie auch immer, mal schauen, so Hausaufgaben für die Öffentlichkeit, vielleicht auch für die Gesellschaft oder auch für die Politik, also für das Jahr 2020. Was sollten sich Gesellschaft und Politik vornehmen, vielleicht auch für den Umgang mit großen Plattformen?
Sie sollten zuallererst lernen, dass sie nicht derart unkoordiniert und dämlich auf ein, in Anführungsstrichen, Zerstörungsvideo eines YouTubers zu reagieren haben. Das war dieses Jahr, glaube ich, das, was so am größten in irgendeiner Form für mich so diesen Generationsclash beziehungsweise diesen Clash von irgendwie jung und alt, aber auch jungen und alten Medien irgendwie darstellte. Der generellere Umgang mit den Medien ist, glaube ich, was ich habe im Mitte dieses Jahres einen NDR-Beitrag gemacht, wo ich mit Daniel Günther, dem schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten, geredet habe, dass Medienkompetenz an Schulen doch bitte gefördert werden sollen und dass das doch wohl dabei, also dass vor allem Taktiken und Tipps vor allem vermittelt werden sollten, wie man sich auf sozialen Netzwerken navigiert, ohne sich in irgendeiner Form viel zu informieren oder, falls man das tut, das in irgendeiner Form zu falsifizieren oder zu verifizieren, je nachdem. Und ich glaube, das ist ein riesiger Baustein, den wir vor uns haben, weil wir gerade was Desinformation angeht, gerade relativ stark einen starken Kurs fahren, so wie ich das sehe. Und dass man da zumindest einigermaßen versucht, das irgendwie gesamtgesellschaftlich zu vermitteln, dass man das auch nicht unbedingt muss.
Finn, du bleibst doch bei uns, spielst gleich mit uns noch das Köpfe-Quiz. Dann werden wir, glaube ich, mal auf unsere Social-Media-Wissen auf Herz und Hirn getestet, Herr Pähler. Ne? Bist du bereit?
Ja, bei der Thematik. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich da Chancen habe, aber egal.
Wir gehen noch mal schnell ins Bootcamp bei Ultralativ. Findet ihr auf YouTube.com. Haben wir auch verlinkt über deutschlandfunknova.de. Wählt da einfach den eine Stunde was mit Medien-Eintrag zu dieser Sendung.
Ja, und wenn ihr Social-Media-Kanäle kennt, deren Köpfe dahinter wir an dieser Stelle mal vorstellen sollen, weil sie eben ihre Kanäle nutzen für einen konstruktiven Zweck oder durch den die Gesellschaft profitiert, dann schreibt eure Vorschläge an nova@wasmitmedien.de.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Das transparente Medienmagazin. In den letzten Jahren ist der Druck auf Medien gewachsen. Und zwar der Druck, doch die Herkunft von Tatverdächtigen zu nennen. Eine neue Analyse zeigt, viele Medien kommen dem auch tatsächlich nach, das Problem. Dabei entsteht aber ein falscher Eindruck von der Wirklichkeit.
Soll die Herkunft von Tatverdächtigen genannt werden oder nicht? Vor der Kölner Silvesternacht 2015, 2016, da spielte diese Frage eigentlich kaum eine Rolle. Aber seitdem, da gibt es tatsächlich immer mehr Stimmen, die Medien vorwerfen, sie würden die Herkunft von Tatverdächtigen bewusst verschweigen.
Tja, und im Mediendienst Integration konnten wir in dieser Woche eine Analyse lesen und da was Interessantes feststellen. In der Berichterstattung über Gewaltdelikte spielt die Herkunft immer stärker eine Rolle. Und zwar ganz konkret, vor 2 Jahren hat noch jeder 6. Fernsehbeitrag die Herkunft erwähnt. Heute ist es jeder 3. In Zeitungsartikeln wird noch häufiger inzwischen sogar die Herkunft genannt, und zwar bei jedem 2. Beitrag.
Was dahinter steckt, das weiß Journalismusprofessor Thomas Hestermann. Er ist Autor der Studie und jetzt live bei Deutschlandfunk Nova. Guten Abend, Herr Hestermann.
Guten Abend, hallo.
Ja, dann lassen Sie uns doch vielleicht mal einen Blick auf Ihre Ergebnisse werfen. Die Diskussion über die Herkunftsnennung von Tätern, die ist ja nicht mehr neu, aber hatten Sie diese starke Zunahme an Nennungen in den letzten 2 Jahren erwartet oder hätten Sie vielleicht sogar noch eine stärkere Zunahme erwartet?
Also uns hat das tatsächlich sehr überrascht, denn die Kölner Silvesternacht 2015-16 ist ja die Nacht, die alles verändert hat. Massenhafte Raubstraftaten, sexuelle Angriffe auf Frauen und danach dann eben so der Eindruck, dass viele Medien nicht schnell genug reagiert haben. Also das böse Wort von der Lügenpresse oder auch Lückenpresse, also so die Medien, die etwas verschweigen, etwas beschönigen, etwas auslassen. Und das war natürlich der große Impuls, der Druck auf die Redaktionen nicht mehr wegzugucken. Und das haben viele Redaktionen ganz stark gemacht. Sie haben seitdem die Herkunft genannt. Aber das ist aus meiner Sicht das große Problem. Die Herkunft wird fast nur dann genannt, wenn Ausländer unter Tatverdacht stehen. Und dann tatsächlich haben wir, Sie haben ja gerade die Zahlen genannt, 2017 ging es also ganz nach oben. Und ja, dass es 2019 nochmal wieder sich verdoppelt hat, der Anteil, das hat mich überrascht. Und wenn Sie fragen, ist das jetzt viel oder wenig, viel mehr geht gar nicht. Denn wir müssen ja bedenken, dass im Fernsehen, und wir haben ja auch erstmals Tageszeitungen, überregionale Tageszeitungen untersucht, da wird ja häufig sehr schnell berichtet. Also dann zum Beispiel, wenn es noch gar keinen Täter gibt oder keinen Tatverdächtigen oder wenn man noch nicht mal weiß, wer es war. Das heißt, es gibt häufig noch gar keine Informationen, die man geben könnte. Und wenn man dann eben sieht, dass in fast jedem zweiten Zeitungsbericht die Herkunft genannt wird, dann muss man sagen, da ist schon fast die Grenze erreicht. Und der Druck auf die Redaktionen, der scheint enorm zu sein.
Sie sagen ja auch letztendlich, die Berichterstattung, die zeichnet ein Zerrbild, wenn man auch in die Kriminalstatistik mal einen Blick reinwirft. Wieso ist das so?
Ja, das ist ja nicht ein ganz, ganz eigenartiges Muster. Also ich finde es in letzter Zeit, in den letzten Tagen auch spannend. Es gab ja wahnsinnig viele Reaktionen, es ist viel getwittert worden, es gab jetzt schon auch eine Reihe von Interviews und ich kriege auch manche etwas hässliche Mails und Tweets und finde das immer ganz spannend. Also in gewissem Maße lese ich mir das dann noch durch und gucke, was so passiert. Und dann gibt es immer wieder diese Grundempörung, was für schreckliche Dinge Ausländer tun. Und ich finde tatsächlich schrecklich, was für schreckliche Dinge Menschen tun. Einfach mal ein Beispiel. Wenn ein Deutscher den Sohn des früheren Bundespräsidenten mit einem Messer niedersticht und ein Polizist, übrigens mit Migrationshintergrund, todesmutig diesen Mörder ins Messer greift und dann noch Schlimmeres verhütet, was die anderen Menschen dort angeht in diesem Saal, redet da irgendjemand über den Migrationshintergrund, redet da irgendjemand über Nationalität? Also wir erleben ja gerade die Diskussion in Augsburg und zugleich in München etwa ein Mann, der einen Polizisten mit einem Messer niedersticht, mit solch einer Wucht, dass das Messer abbricht. Ein Mann, ein Deutscher wiederum, der seine Nachbarin ersticht vor den Augen der Kinder. Also wenn man den Blick dafür öffnet, natürlich passieren in einem Land von 80 Millionen viele schreckliche Dinge, zu 70% begangen von Deutschen, zu 30% von Ausländern. Und was mich so verblüfft, dass es manche Menschen gibt, die sich nur für die eine Art von Gewalt interessieren. Und da frage ich mich schon, ob das wirklich daran liegt, dass diese Menschen Mitgefühl empfinden für die Opfer der Gewalt, die von Ausländern ausgeht, oder ob man einfach nur Argumente sucht, um im Grunde die Grundthese belegen zu können, dass Einwanderung ein Riesenproblem ist. Und ja, also das ist ein völlig einseitiger Blick, den eben leider auch die Medien dadurch mitbedienen, dass sie eben die Herkunft nur in bestimmten Fällen nennen, nämlich dann, wenn eben Ausländer unter Tatverdacht stehen.
Da ist ja die Folgefrage, lassen sich die Medien bei diesem Thema, also mit der Herkunftsnennung, dann instrumentalisieren?
Ja, also ich glaube nicht willentlich, nicht wissentlich. Da sind Redaktionen unter Druck und ich glaube, die lauten, schrillen Stimmen aus dem Netz sind einfach, die kommen schon auch in den Redaktionen an. Und ich glaube, all die Menschen, die da vernünftiger sind, die machen sich vielleicht nicht so bemerkbar. Wir haben das bei uns an der Hochschule Makromedia ja auch diskutiert. Also wir sind ja eine Fachhochschule, die ja primär ja auch Journalisten ausbildet und andere Medienberufe. Und so meine Studenten haben das auch sehr aktiv wahrgenommen und sich natürlich auch gefragt, wie würden wir selber handeln. Und ich glaube, es ist immer wieder eine Frage auch der Souveränität, dass man sich nicht treiben lässt von den sogenannten besorgten Bürgern, von den Stimmen aus dem Netz, denn die sind häufig nicht wirklich typisch. Die sprechen ja sehr häufig nicht wirklich für die Mehrheit. Aber ich glaube, dazu gehört Standvermögen. Und ich glaube manchmal auch, ich hatte heute auch mit ZDF-Kollegen nochmal ein spannendes Gespräch, man muss, glaube ich, innehalten. Denn wer aktuell berichtet über den Einzelfall, der ist auch natürlich, der sieht Emotionen, der sieht die Details des einzelnen Falls und der denkt natürlich nicht in Statistiken und der reflektiert vielleicht nicht jedes Mal, habe ich schon wieder das gleiche Muster, nenne ich die Nationalität, weil es wie in Augsburg Jugendliche mit Migrationshintergrund sind, nenne ich sie nicht, weil es Deutsche waren und es nicht wichtig erscheint. Ich glaube, dazu fehlt häufig die Zeit, das zu reflektieren und da wollen wir als Medienwissenschaftler nicht oberlehrerhaft, sondern wirklich als Hilfsmittel zur Reflexion diese Zahlen an die Hand geben.
Jetzt haben Sie gerade schon Augsburg und auch München erwähnt. In dieser Woche, da machte auch ein Tweet von einer Polizeidienststelle die Runde, als jemand im Netz nach dem Vornamen der Tatverdächtigen bei einer Gewalttat fragte und von der Polizei dann so sinngemäß die Antwort bekommen hat, dass die Vornamen das Weltbild der fragenden Person wohl zum Einstürzen bringen würden, man sie aber dennoch nicht freigeben würde. Dafür gab es dann auch viel Beifall. Aber wenn man mal weiterdenkt, müssen wir die Ursachen also eigentlich wirklich auch nur bei den Medien suchen oder nicht tatsächlich auch bei den vielen Polizeipressestellen, die einerseits sehr aktiv kommunizieren und die aber auch eben im vielleicht voraus einem Gehorsam mittlerweile eben auch die Herkunft der Tatverdächtigen nennen?
Ja, das ist ein bisschen die 100.000-Euro-Frage heute. Natürlich, klar, man muss bei Medien immer fragen, woher kommt das? Also Sie sprechen genau das Thema an, was nämlich unser nächstes Forschungsprojekt ist, weil wir eine sehr große Zahl von Polizeipressemeldungen erfasst haben und das genau untersuchen werden. Aber ich glaube, letztlich ist es, bringt es, glaube ich, niemanden etwas, so den schwarzen Peter hin und her zu schieben. Das sind ja Wechselprozesse. Also Polizeipressestellen handeln ja sehr professionell, nicht aus eigener Herrlichkeit, sondern mit dem Blick auf die Anfragen, die sie von Journalisten dann wiederum bekommen. Und die reagieren darauf. Aber gerade was die Vornamen angeht, finde ich ja spannend, dass wir wissen ja auch aus dem Saarland, also wo die Messerdelikte, die ja auch sehr gerne, auch gerade von rechts, nochmal emotionalisiert werden. Aus dem Saarland gibt es ja dieses Lagebild, was ja erstmals auch genauer Auskunft gegeben hat über die Herkunft der Tatverdächtigen. Und das war schon spannend, dass 70% der Tatverdächtigen ja Deutsche sind. Und da hat die AfD dann ganz scharfsinnig nachgefragt, ja, was sind denn die Vornamen, in der Annahme, na, da sind doch dann lauter Eingebürgerte, ne, die da Mohammed und Ali heißen. Und da kam man dann raus, dass die häufigsten Vornamen Michael und Andreas waren. Also sehr, sehr deutsche Namen. Und ja, da sind wir bei dem Thema Vornamen. Und eben dem Indiz dafür, dass es häufig offenbar in der Öffentlichkeit ja gar nicht darum geht, es wirklich genau zu erfahren und die Hintergründe und Zusammenhänge zu erfahren, sondern dass es da einfach auch Menschen gibt, die wollen einfach ihr Weltbild bestätigt haben. Und ich finde, das sollten Journalisten nicht bedienen, sondern sie sollten sich ausschließlich wahrer, klarer, präziser Darstellung verpflichtet sehen.
Wie sollten Medien vielleicht auf die denn reagieren, die Druck ausüben und dann Vertuschung vorwerfen?
Ich glaube, das muss man aushalten. Also in diesem besagten Beispiel bei der AfD, ich meine, das war schon, da muss man einfach sagen, das war vielleicht, kam den Leuten am Land davon, vom Saarland ja ganz clever vor, dass sie nochmal nach den Vornamen gefragt haben und man hat also festgestellt, Leute, es sind wirklich Deutsche und es gibt tatsächlich auch gar nicht so wenige Deutsche, die gewalttätig sind. Aber selbst da hat man danach gesagt, ja, da wird was vertuscht, da wird was verschleiert. Ich glaube, Redaktionen müssen damit zurechtkommen, dass es Menschen gibt, die, und wenn sie noch so gründlich recherchieren und noch so genau nachfragen und noch so präzise berichten, die immer ihren Verschwörungstheorien, da kommen wir dann, ne, das knüpft dann an den vorherigen Beitrag an, die werden sie nicht davon runterbekommen. Und ich glaube, dass den Anspruch dürfen Journalisten nicht haben, sondern sie können einfach nur Informationen anbieten, die profunde sind, mit denen die Vernünftigen mitgehen können und diejenigen, die sowieso glauben, dass die Erde eine Scheibe ist, die wird man auch durch noch so gute Informationen, glaube ich, nicht vom Gegenteil überzeugen können.
Sagt Thomas Hestermann, er lehrt Journalismus am der Hochschule Makromedia in Hamburg und wir haben mit ihm über seine aktuelle Analyse gesprochen, die sich mit der Nennung der Herkunft von Tatverdächtigen in den Medien beschäftigt. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke auch. Tschüss.
Was mit Köpfen? Das Medienquiz.
Ha! Finn ist noch weiter bei uns.
Ja.
Finn Kröger von Ultralativ. Und du hast uns heute Fragen mitgebracht.
Genau.
Das ist quasi unsere Medienkompetenz.
Kann ich den Professor als Joker dazu nehmen?
Ich glaube, der hat schon aufgelegt, Herr Peller.
Ich sollte drei Fragen schreiben. Ich habe auch drei Fragen.
Oh, ja,
gut. Ich glaube, die eine ist so speziell. Ich glaube, wir machen daraus eine Schätzfrage.
Okay. Das kommt mir entgegen. Ja,
okay. Soll ich einfach anfangen?
Ja, fang gerne an. Mhm.
Gut, alles klar.
Ist das jetzt die Schätzfrage?
Nein, die Schätzfrage kommt als zweites.
Das wirst du schnell herausfinden bei der Frage, Herr Peller.
Ich schätze auch Namen, das wirst du merken.
Laut Recherche von netzpolitik.org gibt es für einen Content-Creator bei TikTok verschiedene Kategorien, in die sie ein Video einordnen können, die Empfehlung des Videos maßgeblich beeinflussen. Wie viele dieser Kategorien gibt es?
Willst du auch, für mich ist das auch schon eine Scherzfrage. Ich sage 5. Ich weiß es nämlich nicht.
Ich sag 6.
Ah,
6 ist richtig.
Wusstest du es, hast du einfach
was,
einen
was
mehr
ist
genommen?
Richtig?
Sechs ist richtig, hast du gesagt.
Ah, ich habe es tatsächlich mal, ich habe im Social Media Watchblog habe ich einen Text dazu gelesen und ich meine, da war so eine Grafik und ich meine, dass das sechs Streifen waren. Ja, das war so ein visuelles Gedächtnis. Nicht
das sind auch die ich im Video aufgezählt habe.
Okay, das heißt aber, Daniel, du weißt nicht, welche das sind. Finn weiß das.
Ja, ich habe sie mir auch noch aufgeschrieben.
Boah, okay. ich glaube, das war so eine Abstufung zwischen, also von der kompletten Sperre bis hin, wie groß das gefeatured wird. Und wenn man halt in diese Top-Kategorie kommt, dann ist man halt mega überpräsent.
Genau. Soll ich sie nochmal vorlesen?
Ja.
Die Kategorien sind Featured, General, Not Recommended, Not for Feed, Visible to Self und Deletion.
Oh.
Also tatsächlich von der Löschung oder ja, von dem absoluten Featuren von hier ist das Video für alle bis hin zu Tschüss.
Darf ich mir jetzt einen Punkt aufschreiben?
Ja, aber nur einen.
Na gut. Gut, nächste Frage bitte.
Dann kommen wir zur Schätzfrage.
Ja, okay. Genau.
Die österreichische Tageszeitung Ö24 hat im Juli dieses Jahres ein neues Geschäftsmodell, ich habe es extra in Anführungszeichen geschrieben, für ihre Leserschaft präsentiert, in der der Leser für das Aufrufen von Ö24-Artikeln bezahlt wird. Wie hoch war der höchstmöglichste Stundenlohn dieses Modells?
Stundenlohn?
Also wenn man eine Stunde lang nur Artikel aufruft.
Dann würde ich sagen, eine Stunde lang nur Artikel auf.
Oh.
354,68 Euro.
Gibt's auch ein schönes Ultralativ-Video zu. Was hast du gerade gesagt, Herr Peller?
Das wiederhole ich nicht.
Ich sag weniger.
Ja, du musst schon.
Wenn er dran ist, ich sag 1,50 Euro.
Das ist doch schon recht weit auseinander.
Ja.
354 Euro und 1 Euro was?
50?
Ja. 60.
Die 50 Cent machen es bestimmt aus.
Ja, es sind 80 Cent.
Ja, das gibt's doch nicht.
40 Stunden Woche für nicht mal 30 Euro oder ja doch.
Ah. Naja.
Schwierig. Also vielleicht noch ein zweites Standbein währenddessen aufbauen.
Ja.
Gut.
Habe ich eigentlich schon verloren, aber ich möchte natürlich trotzdem die dritte Frage auch noch.
Du kriegst jetzt noch so einen Ehrenpunkt, Herr Peter.
Ist ja Ehrenpeter. Habe ich schon die Scherzfrage nicht hingekriegt?
Ja, ist die Frage. Also das nächste könnt ihr sozusagen auch nur manchmal nur annähernd beantworten vielleicht. Ja. Mal gucken, was wir da machen.
Finn kann uns schon immer besser einschätzen. Das merkt man schon raus.
Da kommst du, die nächste Frage könnt ihr eigentlich gar nicht beantworten.
Ich habe zuerst gedacht, die sind zu einfach.
Ja. Okay, ja. Überschätzt uns.
Aber wobei, das ist die Frage, die jetzt kommt, ist wahrscheinlich die Antwort.
Okay.
Jetzt erhöht er noch die Fallhöhe.
Nachdem Rezo mit seinem Video die Zerstörung der CDU für ordentlich Panik innerhalb der CDU sorgte, war kurzzeitig ein Antwortvideo der Partei, moderiert von Philipp Amthor, im Gespräch. Wie lautete der berühmte erste Satz dieses nie veröffentlichten Videos?
Das spielt auch im PDF eine Rolle, oder?
Ja, das ist dann stattdessen rausgekommen.
Der erste Satz.
Den hat aber Markus Lanz irgendwann mal gesagt. Und seitdem wird er, glaube ich, nur noch so begrüßt. Also ich kenne ihn und ich glaube, dass ich, also ich war kurz davor, ihn irgendwann danach so anzuschreiben.
Ich habe das doch gehört letzte Woche.
Ich habe das YouTube-Video gefunden dazu.
Das darfst du jetzt aber nicht abspielen.
Ich glaube, das steht sogar im Vorschaubild.
Oh, Daniel.
Über den Wert von YouTube-Vorschaubildern haben wir heute schon viel gelernt.
Ja.
Aber steht hier leider nicht da drin, was hier drin ist.
Okay, dann könnt ihr noch... Dann,
ich weiß es
was
nicht.
Was glaubt ihr denn, hätte Philipp Amthor als Einstieg gesagt?
Ja, auf jeden Fall was vermeintlich sozusagen Jugendsprache ist, aber keine ist.
Ja, ist irgendwas, schon sehr nah dran.
Ich sag irgendwas mit Yo.
Yo, Alter. Oder so.
Das ist sehr nah dran, tatsächlich.
Ja.
Soll ich auflösen?
Ja, löst mal.
Okay. Geh mal auf.
Es ist Hey Rezo, du alter Zerstörer.
Ah.
Ja. Da erstmal die Baggy Pants angezogen. Ja.
Oh Mann. Ich habe jetzt sowas wie einen positiven Frust auch.
Ja. Oh, vielleicht kommt ein neues Projekt raus. Alter.
Ja, weil da jetzt zwei Punkte rausgekommen, obwohl wir eigentlich nichts wissen, bin ich schon sehr zufrieden.
Ja, ich habe negativen Frust.
Ja.
Obwohl ich gefühlt alles wusste und nah dran war, keinen Punkt bekommen.
Oh Mann. Finn, herzlichen Dank, dass du uns die Fragen mitgebracht hast.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir sind jetzt auf jeden Fall auch schlauer, haben viel gelernt. Jetzt nicht nur so im Quiz, sondern auch über dein Projekt. Herzlichen Dank dafür. Und ich glaube, das Update in Sachen The Bother, die auf der einen Seite, die wir euch vor ein paar Wochen vorgestellt haben, die auf der einen Seite ihr Crowdfunding geschafft haben und auf der anderen Seite aber jetzt auch einen kleinen Shitstorm an den Backen haben, Das reichen wir euch nächste Woche nach an dieser Stelle, weil jetzt unsere Zeit um ist. Bleibt uns noch vielleicht kurz zu sagen, dass ihr, dass wir auf eure Mithilfe angewiesen sind.
Ja, ihr könnt uns sozusagen warme Worte senden. Was wollten wir nochmal hören?
Also in der kommenden Woche wollen wir nämlich euch quasi in der letzten Ausgabe vor den Feiertagen Lese-, Hör- und Gucktipps liefern.
Und da wollt ihr euch einbeziehen.
Also quasi was mit Medienkonsumtipps. Und da könnt ihr Herrn Pähler eine Sprachnachricht schicken.
Ja, auf meine ganz private Herr Pähler Sprachnachrichten-Empfangsnummer, die so privat ist, dass nur Daniel sie jetzt nennen kann.
Wirklich?
Ja.
Ich sag's ihm mal. Ich verrate das Geheimnis.
Sag's ihm mal.
015678 522260. Ich sag's nochmal, ich meine, im Podcast könnt ihr zurückspulen, aber 015678 522260 für eure Sprachnachrichten mit euren Medientipps spielen wir dann in der kommenden Woche hier in eine Stunde was mit Medien. Und bis dahin wünschen wir eine
mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.